Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Die Zeit des Nationalsozialismus, lange her. 80 Jahre sind es in diesem Jahr, dass das selbsternannte Dritte Reich unterging mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 80 Jahre und mehr sind damit auch die Verfolgung und der Massenmord an den europäischen Juden her, begangen im Auftrag der nationalsozialistischen Führung. Für manche ist das so lange, dass sie nichts mehr davon hören wollen oder es sogar abtun als einen Vogelschiss der ansonsten angeblich glanzvollen deutschen Historie, wie der damalige AfD-Vorsitzende Alexander Gauland. Und dann gibt's aber auch die Menschen, die die Erinnerung daran wachhalten. Die Erinnerung an die Verfolgung und die Ermordung jüdischer Menschen, aber auch an jüdisches Leben, an jüdische Kultur in Deutschland vor der Zeit des Faschismus. Dazu gehört die Arbeitsgemeinschaft Gedenken im pastoralen Raum Schweich des Bistums Trier. Die leistet solche Erinnerungsarbeit, Gedenkarbeit für den Raum der Stadt und der Verbandsgemeinde Schweich, wenige Kilometer moselabwärts von Trier. Die Arbeitsgemeinschaft wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Am Donnerstag, dem 3. April, gibt's eine entsprechende Festveranstaltung und im ganzen Jahr verschiedene weitere Veranstaltungen. An der Stelle schon der Hinweis, dass in den Shownotes natürlich entsprechende Links eingebaut sind. Und aus Anlass dieses Jubiläums wollen wir auch in dieser Ausgabe von Himmelwärts und Erdverbunden über diese Gedenkarbeit in Schweich sprechen. Gedenkarbeit, wie sie ja auch an anderen Orten stattfindet. Und zwar sprechen. Zum einen mit Judith Schwickerath. Sie ist Pastoralreferentin, also Seelsorgerin im pastoralen Raum Schweich. Judith, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ist diese Gedenkarbeit offiziell Teil deiner Berufstätigkeit, also formell gesagt deiner Stellenbeschreibung?
Ja, zum Glück mag ich sagen, in diesen Zeiten.
Außerdem ist bei uns Matthias Schmidt, Pastoralreferent im Ruhestand, Ruhestand zumindest was die Erwerbsarbeit betrifft. Du warst vor Judith Schwickerath Pastoralreferent in Schweich und wenn ich das richtig weiß, hast du diese Gedenkarbeit mit aufgebaut.
Ja, zusammen mit der Kollegin Beate Bark. Und wir hatten die Idee dabei, von der Synagoge auszugehen, die es eben in Schweich gibt, als Ort, wo jüdische Menschen sich auch versammelt haben. Und die Stadt hat diese Synagoge, die umgenutzt war auf eine nicht würdige Weise, hat die nochmal mit viel Geld und auch Liebe zu einem sehr schönen Haus gemacht. Und wir hatten dann die Idee, an dieser Kulturstätte, wie das offiziell auch hieß und auch noch heißt, die Menschen, die in dieser Synagoge ein- und ausgingen, nochmal, wie man das im englischen Wort remember sagt, dass sie nochmal an diesem Ort dazugehören.
Werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ich möchte noch den dritten Gast begrüßen, René Richtscheid vom Emil-Frank-Institut in Wittlich, aber auch aktiv bei der christlich-jüdischen Gesellschaft für den Raum Trier. Vielleicht zwei, drei Sätze zu den beiden Institutionen?
Ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin zugeordnet dem bischöflichen Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog. Und in der Funktion gibt es natürlich sehr, sehr viele Anfragen, die dann alle bearbeitet werden müssen, aber vielleicht ein paar größere Blöcke. Sie haben schon zwei genannt, das Emil-Frank-Institut und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Letztere gibt es ja überall in Deutschland, auch weltweit, dann im International Council noch. Die Trierer Gesellschaft schon seit über 50 Jahren, also auch schon eine sehr lange Zeit. Und wir haben eine Abordnung sozusagen von katholischer, evangelischer Seite und von der jüdischen Gemeinde. Der Gesamtvorsitzende bin ich jetzt seit einigen Jahren auch. Das ist sozusagen ein offizielles, ständig tagendes Dialogforum. Auf der anderen Seite eine bistumsinterne Einrichtung ist dann das Emil-Frank-Institut, das ich dann auch führen, geschäftsführen soll, was ansonsten großteils aus ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ganz wichtig besteht, die vor allen Dingen in Wittlich im ganzen Bereich Untere Mosel, Eifel, Hunsrück, also im ländlichen Bereich sehr, sehr aktiv sind. Und das macht auch sehr viel Freude, gerade mit den Ehrenamtlern, die sehr, sehr viel schultern, sodass wir jeden Tag geöffnet haben, was alles durch ehrenamtliche Tätigkeit geht. Und das Dritte vielleicht noch, an der Universität haben wir seit einigen Jahren ja auch einen Lehrstuhl für interreligiöse Studien. der Leiter dieses Lehrstuhls und kommissarischer Verwalter des Instituts ist eben Professor Dr. Half, der eben auch der bischöfliche Beauftragte ist. Also insofern als Lehrstuhl- und Studiengangsleiter ist man ausgebucht. Dort habe ich auch ein Seminar mindestens und auch den praktischen Anteil. Also die Studierenden kommen dann zu uns und lernen auch die Praxis kennen oder Exkursionen, also diese Dinge. Und dann haben wir natürlich auch internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel Grenzenlos Gedenken. Da kommen wir vielleicht noch darauf gleich im Zusammenhang auch mit Schweiz, was ja an der Grenze liegt und deswegen mit Luxemburg sehr eng viel zusammenarbeitet.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese allerersten Einblicke. Matthias Schmitz hat schon angefangen zu erzählen, wie das damals losging. Also Ausgangspunkt war die ehemalige Synagoge in Schweich, die jetzt eine Kultur- und Tagungsstätte ist. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zur Geschichte der Synagoge. Von wann stammte die?
Ja, wir sind quasi in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sehr viele Landsynagogen hier entstanden, weil damals die ländlichen Gemeinden die Höchstzahl der jüdischen Mitglieder hatten. Später geht das zurück, als dann einige in die Städte abwandern, schon vor 1933 und dann natürlich ganz rapide. Also Mitte 19. Jahrhundert haben wir in sehr vielen heutigen Kleinstädten die größten Gemeinden. Deswegen werden sehr viele Synagogen zu der Zeit gebaut. Wie überall war die Geschichte ganz kurz zusammengefasst. Renovierungen gab es zwischenzeitlich, aber dann 1933, dann haben wir dann 1938 eben auch die Schändung. Nicht die Zerstörung des kompletten Gebäudes, was wir aber sehr selten bei uns in der Region haben, weil die oft natürlich ganz eng in den Ortsgefügen gebaut sind und ja, ein Brand wäre natürlich höchst gefährlich gewesen. Ich denke, das steckt meistens dahinter. Und noch während dem Krieg oft Umnutzungen als Kriegsgefangenenlager zum Beispiel, das haben wir sehr häufig, das ist in Schweich, glaube ich, auch der Fall gewesen. Und danach wird eigentlich das Gebäude genutzt, teilweise als Lager von ja landwirtschaftlichen Geräten. Also in Schweich wurde es noch verkauft, das war vielleicht auch noch ein Glück für das Gebäude. Und dann kam die Stadt in den 70er Jahren, hat das Gebäude erworben. Und hat dann in den 80ern umgebaut für dieses ja Kultur- und Tagungsstätte. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch eine Gedenkstätte noch mit dabei.
Ja.
Eigentlich eine wirkliche Gedenkstätte, dann noch eine Ausstellung dazu. Und eigentlich ist die Synagoge an sich ja das Objekt als Gedenkstätte. Ja.
Stichwort Ausstellung. Da kommt, wenn ich es richtig sehe, die Arbeitsgemeinschaft ins Spiel.
Ja, das war so, dass wir dann, also die Beate Bark und ich, hin und her überlegt haben, was könnte man da machen. Es gab zu Anfang einzelne Veranstaltungen, Vorträge und Ähnliches. Dann gab es den Versuch, mehrere Ausstellungen zu installieren dort, was aber nicht gut geklappt hat, weil die dann schon vergeben waren oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann kam plötzlich wir dann sehr gut fanden, die Idee der Regionalisierung dazu. Damit ist gemeint, dass wir nicht arbeiten wollen mit Zahlen und ja anonymen Erzählungen über den Holocaust, sondern dass wir Gesichter zeigen wollen und den Menschen, die damals Schweich verlassen wurden und auch zu einem großen Teil ermordet wurden, auch nochmal eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Und dann war es notwendig, dass wir das gut machen. Deshalb hatten wir dann auch Historiker dabei, den Herrn Richtscheid und den Hermann Erschens aus Leiven, der schon sehr lange vorher über die Geschichte der Juden geforscht hat. Noch früher war die Synagoge ein Herzensanliegen des Bürgermeisters Josef Rohr, der Kontakt auch zusammen mit dem Herrn Wagner gehalten hat zu den noch überlebenden Juden und dann zur Wiedereröffnung der Synagoge ja dann auch jüdische Menschen von damals nochmal begrüßen konnte. Wir haben also nicht bei Null angefangen. Das Ganze hatte eine Vorgeschichte und schon Bemühungen um das Thema. Aber wir wollten es dann präsent setzen. Und da war eben die Ausstellung und die Erforschung der jüdischen Geschichte in den Orten, wo es eine Synagoge gab, ein guter Ansatzpunkt.
Und die Ausstellung, diese Dauerausstellung jetzt, das ist sozusagen das Datum, das jetzt gefeiert wird, 15 Jahre?
Der Festakt zur Ausstellungseröffnung war dann im Januar, zum 27. Januar herum. Und wir haben das dann geschafft, diese Ausstellung zu installieren. Wie gesagt, da konnte ich mit dem Herrn Erschens zusammenarbeiten, der jetzt noch in der AG auch ist. Und das war dann auch der Startpunkt, weil das Schöne ist, dass diese Ausstellung nicht so ein Endergebnis war, sondern wirklich ein Anfang. Also wir haben jetzt mit der Ausstellung die Basis geschaffen, die Fakten sind vorhanden und auf der Basis können wir weiterarbeiten. Das heißt, mit Schulklassen dort pädagogisch arbeiten, mit anderen Gruppen. Wir haben ja auch offizielle Führungen, auch Nachfahren beispielsweise, die aufgrund dessen vielleicht erstmalig in Kontakt geraten sind und auch weitere zusätzliche Ausstellungen immer mal wieder daneben setzen, so dass eigentlich das Thema jetzt seit 15 Jahren weitergeht. Also die Ausstellung war der Anfang und quasi kein Endprodukt.
Das heißt, der Anfang auch dieser Arbeitsgemeinschaft AG Gedenken.
Ja, also wir haben natürlich vorher dann schon uns abarbeiten oder zusammenarbeiten müssen und abstimmen müssen, aber dann war quasi offiziell dann auch die Sache gegeben und die Ausstellung ist ja dann auch fest installiert in der Synagoge, also da gab es dann kein Zurück mehr.
Also es gab ein Jahr vorher Vorüberlegungen, also 2009, und dann waren wir soweit, dass wir anfangen konnten.
Wie verträgt sich das oder ist das völlig problemlos? Die von der Stadt her ist die ehemalige Synagoge ja eine Kulturstätte. Konzerte finden da statt und sowas. Und gleichzeitig Gedenkstätte, Ausstellung. Geht das völlig reibungsfrei aneinander vorbei?
Völlig reibungslos geht das nicht aneinander vorbei, weil es gab auch schon Veranstaltungen in der Synagoge, wo wir der Meinung waren, dass die nicht dorthin gehören. Etwa Schlagermusik der 20er und 30er Jahre. Mal ein bisschen kritisch, wenn man überlegt, zu welcher Zeit dann diese Schlagermusik angesiedelt war. Aber das hat nie zu einem Eklat geführt. Wir konnten miteinander reden und es wurde uns auch von der Stadt der Raum gegeben, unsere Arbeit zu machen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass die entsprechenden Leute dahinter gestanden haben. Und ja, kann man einfach so sagen, dadurch Schweich auch in ein gutes Licht gerückt wurde. Also der jetzige Stadtbürgermeister ist, wenn er auch aufgrund seiner anderen Verpflichtungen selten da sein kann, immer noch Mitglied in dieser AG. Also wir reden miteinander und gucken, dass wir die Dinge dann verträglich hinbekommen.
Wer ist noch Mitglied in der AG? Also eben ist schon deutlich geworden, das Emil-Frank-Institut ist mit verknüpft, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Stadt, ich glaube die Verbandsgemeinde Schweich auch. Wer noch?
Ja, das ist Kultur in Schweich, das ist relativ neu, noch ein Verein, der von der Stadt aus versucht, Kultur in Schweich zu fördern. Und es ist die katholische Erwachsenenbildung, aber auch die VHS, also die Volkshochschule.
Und ganz wichtig, die jüdische Gemeinde auch. Das hat natürlich Zufälligkeiten, weil der Herr Peter Seemacher, der die Öffentlichkeitsarbeit der jüdischen Gemeinde macht, zwischen Trier und Schweich im Dorf wohnt. Aber das ist auch ein Ansinnen, dass wir immer die jüdische Gemeinde auch informieren.
Also jüdische Gemeinde in Trier.
In Trier, ja. Hm. Die ja zuständig ist für den gesamten ehemaligen Regierungsbezirk. Und das ist eine wunderbare Sache. Also nicht über andere sprechen, sondern immer miteinander auch planen und organisieren.
Wir haben noch nicht nur informiert, sondern wir haben eingeladen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass bei der großen Eröffnungsvorstellung der damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Benz Botmann, auch eine Rede gehalten hat. Und die andere Verbindung ist, dass es von uns aus auch Verbindungen zu Führungen auf dem jüdischen Friedhof in der Weidegasse gibt, verbunden mit einem Besuch in der Synagoge und entsprechenden Erklärungen, also der Trierer Synagoge.
Und bei der Eröffnung der Ausstellung war auch Frau Charlotte Knobloch sogar in Schweich gewesen.
Angeklungen ist eben schon diese Dauerausstellung war der Anfang sozusagen und die dadurch entstandene Arbeitsgemeinschaft macht auch noch andere Angebote.
Ich sag mal so, wir haben eine Art Standardprogramm, was übers Jahr läuft, dass wir zu den Gedenktagen im Januar und auch im November versuchen, Veranstaltungen anzubieten. Darüber hinaus gehören regelmäßig Führungen durch die Synagoge oder über die jüdischen Friedhöfe mit dazu. Was sich in den letzten Jahren immer noch mal punktuell ergeben hat, war die Zusammenarbeit mit Schulen, zum Beispiel durch die große Anne-Frank-Ausstellung im Jahr 2015 oder durch ein Kunstprojekt zum jüdischen Friedhof in Schweich oder eben auch der Kontakt oder die Mitgliedschaft in der grenzübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Grenzenlos Gedenken gemeinsam mit den Luxemburger Kooperationspartnern, wo im Oktober jeden Jahres an den ersten großen Deportationszug hier aus der Region erinnert wird.
Die Schulen, kommen die auf euch zu oder wie läuft das?
Es gibt beides. Also es gibt immer wieder Schulklassen, die nach einer Führung anfragen, weil sie gerade das Thema Judentum oder Weltreligion behandeln und ganz bewusst auch irgendwie den Ort dieser ehemaligen Synagoge in Schweich aufsuchen oder auch den jüdischen Friedhof. Es gibt aber auch andersrum die Kooperation in dem Bundesprojekt Demokratie leben, wo auch Vertreter von den Schulen drin sitzen und sich darüber immer nochmal verschiedene Kooperationsprojekte ergeben, wie zum Beispiel dieses genannte Friedhofsprojekt oder auch das Projekt Meet Klezmer vor 2 Jahren, als wir gemeinsam mit dem Helmut Eisel ein großes Mitmachkonzert gemacht haben mit Schülern und Schülerinnen, die durch die Form der Klezmer-Musik nochmal für sich nachgespürt haben, was denn Vielfalt und Demokratieleben eigentlich bedeutet.
So wie ich es verstehe, soll Gedenkarbeit ja nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern, ja, da kommt dann immer der Satz, wir sollen aus der Geschichte lernen. Wie ist da euer Anspruch, euer Denken dazu?
Die Ausstellung war von Anfang so konzipiert, dass, also die Dauerausstellung, dass es beide Seiten gab. Und die folgenden Ausstellungen, also zum Beispiel die große Anne-Frank-Ausstellung, hat nach dem gleichen Konzept gearbeitet. Dann gab es natürlich Schwerpunkte und im ersten Zug wurde dann auf die Erforschung der jüdischen Geschichte in der Raum der VG geschaut. Und das ist wahrscheinlich, wenn nicht noch ganz große Überraschungen kommen, inzwischen abgeschlossen.
Also Gegenwart hat viele Berührungspunkte. Das eine ist überhaupt schon einmal der Dialog, also christlich-jüdischer Dialog. Der findet ja im Jetzt statt. Also die jüdische Gemeinde besteht ja zu dem absolut überwiegenden Teil aus Zugewanderten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ist aber ein Dialog und ein Kennenlernen beugt eigentlich weiteren Antijudaismus, Antisemitismus am besten vor. Das haben wir festgestellt mit Formaten des Begegnens, wo jüdische Jugendliche dann auch mit Schülern, Schülerinnen hier gesprochen haben. Das lässt sich nicht mit langer Forschung und großen Projekten sozusagen erreichen, was da in kürzester Zeit zwischenmenschlich dann passieren kann. Dann haben wir jetzt auch Kontakt mit den Nachfahren der ehemaligen Juden aus Schweich, was sich dadurch ergeben hat, dass wir die Homepage ja seit einigen Jahren haben und die darauf aufmerksam wurden. Es ist ganz interessant, gerade heute Morgen konnte ich mit einem Nachfahren aus Mehring, also von Schweich 5 Kilometer weiter moselabwärts, sprechen, der nochmal Geburtsurkunden braucht von seinen Vorfahren. Und da haben wir jetzt ein paar Wochen versucht, das zu organisieren und jetzt haben wir das. Und also er ist dann auch damit jetzt versorgt. Also das läuft jetzt sozusagen immer weiter. Und der Punkt war ja, dass auch die Ausrichtung sozusagen sich regional auf die Ausstellung zu konzentrieren am Anfang auch etwas war, dass jetzt, Sie haben das bei der Anmoderation gesagt, die Zeit rückt ja weiter. Das heißt, wir sind jetzt 80 Jahre vom Kriegsende entfernt. Die vierte, bald wird die fünfte Generation. Ich sehe das ja an den Schulklassen, wenn die dann kommen, sozusagen konfrontiert sein, wenn das zeitlich immer weiter wegrückt, dass wir es wenigstens räumlich näher holen. Also, dass wir nicht mehr immer nur über Berlin und Wien reden, oder dann eben auch über, ja, Auschwitz und die Lager und die Ghettos im Osten, sondern dass wir dann tatsächlich sehen, was ist in meinem Dorf, Nachbardorf, was ist da geschehen.
Und was interessant ist an den Kontakten zu den Nachfahren ist, dass es da einfach zwei Wege gibt, wie die dann zu uns kommen. Zuerst mal mental und dann auch tatsächlich. Das eine ist, dass wir ja später auch eine sehr große Website entwickelt hat mit Personensuche, wo man dann nach Namen suchen kann. Und es gibt in Schweich eine Anlegestelle für Moselkreuzfahrtschiffe und dann kommen dann oft Leute, Amerikaner waren das vielfach, die dann da aussteigen und in die Synagoge kommen und sich das erstmal anschauen, aber auch direkt Kontakt aufnehmen, weil sie was über Vorfahren wissen wollen. über Mail oder so.
Jetzt gab's und gibt's in der Bundesrepublik im Januar 2024, dann aber auch nochmal jetzt Anfang dieses Jahres, die großen Kundgebungen und Demonstrationen gegen rechts, oft auch unter dem Slogan "Nie wieder ist jetzt". Slogan, der sich ja ursprünglich, wenn ich es richtig weiß, ja auf die Shoah, auf den Holocaust, auf die Verfolgung jüdischer Menschen bezieht. Fühlt sich die Arbeitsgemeinschaft da auch angesprochen? Also sprich, sich in diese aktuelle politische Diskussion mit reinzubegeben?
Wir haben im letzten Jahr selbst eine große Kundgebung in Schweich vor der Synagoge mitorganisiert, wo wir auch bewusst als VertreterInnen der AG gesprochen haben. Das ist das eine. Das andere ist schon, dass wir auch in den letzten Jahren mit Blick auf diese gesellschaftlichen Veränderungen, auf politische Entwicklungen entschieden haben, unsere Grundarbeit nochmal zu weiten und das Thema Menschenwürde mehr in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir zunehmend spüren, dass populistische Tendenzen auftauchen, dass die zu Spaltungen führen, dass Diskriminierung auch mit Blick auf andere Bevölkerungsgruppen nochmal Thema wird. Also insbesondere auch, wenn wir in die Schulen reinblicken, ist das Thema bei all der Vielfalt, die in den Klassenverbänden heute vorzufinden ist. Und wir sagen, wir wollen uns als AG einsetzen für die Würde eines jeden Menschen, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Geschlecht, gesundheitlicher Verfasstheit, Herkunft, Muttersprache. Jeder Mensch hat Würde, unantastbar.
Sie sind alle nach 1945 geboren. Das sogenannte Dritte Reich, die Shoah, ist für Sie Geschichte. Wie sehen Sie sich, wie seht ihr euch da verknüpft? Also ist das ein Gefühl von Schuld, Mitschuld, Teil des Tätervolkes zu sein? Ist es der Begriff der Scham, der ja mal geprägt worden ist, Kollektivscham? Ist es die Verantwortung für die Zukunft? Ja, wo ist da so der Anknüpfungspunkt?
Also für mich war privat die erste Erfahrung der Papstbesuch in den 80er Jahren. Der ging nämlich damals einher, da bin ich als Kind mit meinen Großeltern, war ich in Speyer. Der ging damals einher mit der Würdigung von Edith Stein. Und damit war eben dieses Thema christlich-jüdisch sehr stark akzentuiert worden. Das war sozusagen meine erste Erfahrung überhaupt. Also das heißt, ich komme eher von diesem christlich-jüdischen Denken eigentlich her. Dann hat mich im Studium immer fasziniert, dass Thomas von Aquin als der wichtigste katholische Philosoph, wenn man das jetzt auch mal so ganz reduktionistisch ausgesagt stehen lassen kann, in seiner Vorgehensweise, wie er die neuen Dinge damals alle rezipiert hatte, also Aristotelismus, die Logik etc., was ja dann in Verbindung mit der christlichen Theologie zur Scholastik sozusagen führte oder eher auf die Spitze führte, wie nahe er damals an dem wichtigsten jüdischen Theologen, nämlich Maimonides, war, der interessanterweise ein paar Jahre vorher gewirkt, gelebt, geschrieben hat, und zwar in Cordoba und Kairo, also weit, weit weg nach damaligen Verhältnissen, wo ja vieles zu Fuß über die Alpen bewerkstelligt werden musste und auf Arabisch stattgefunden hat übrigens, also die jüdische Theologie damals Arabisch und mit Übersetzungen vom Arabischen ins Hebräische, vom Hebräischen ins Lateinische, irgendwie noch übers Griechische auch, trotzdem schnell rezipiert und auch angenommen werden konnte. Wie gesagt, das muss man alles im Detail sich genau anschauen, aber das hat mich absolut fasziniert. Also insofern, das ist so meine Herangehensweise, dieses christlich-jüdische zu sehen. Und ja, ich meine, dann kommt natürlich direkt als größter Punkt aus deutscher Sicht natürlich die Shoah mit dann rein.
Ja, ich nenne erstmal einen biografischen Bezug. Mein Vater war mit 18 Jahren beim letzten Aufgebot von Hitler mit dabei. Und diese Ideologie der damaligen Zeit hat sich bei ihm wirklich ganz massiv festgesetzt. Er kam aus bestimmten Argumenten nicht mehr raus. Er hat auch seine Jugend zerstört. Es ging auch dann um Juden und so weiter. Und wir hatten relativ viel Krach dann auch oder haben miteinander gestritten. Es gibt weiter einen für mich einen philosophischen Ansatz. Ich habe mich sehr stark mit der Frankfurter Schule beschäftigt. Und es gibt von Horkheimer das Diktum, dass die Mörder nicht über die Opfer triumphieren sollen. Und der erste Triumph über die Opfer wäre der, dass sie einfach vergessen werden. so als hätte es sie nicht gegeben. Der andere Punkt theologischer Art, der sich aber damit gut verknüpft, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott selbst gedenkt und dass, wenn ich Christ bin, dann mich also dieses Gedenken auch sichtbar machen kann. Also das ist nicht nur ein persönliches Hobby oder ja, es ist eine theologische Frage auch für mich. Ja.
Mhm. Judith Schwiegerath.
Für mich ist es gar nicht so einfach, so leicht zusammenzufassen. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Also ich erinnere mich, irgendwie zu Schulzeiten waren wir sowohl in Hinzert als auch in Dachau. Ich habe später Hadamar besucht und merke, das waren Orte, die mich sehr bewegt haben, weil an diesen Orten für mich dieses Unfassbare noch unfassbarer wurde. Zugleich bin ich sehr geprägt von dem, was meine Großeltern als Kriegskinder erlebt haben und sehr viel später erst in Worte zu fassen bekommen haben. Und für mich blieb diese Gerechtigkeitsfrage oder die vielleicht auch die Sinnfrage eine, die mich immer sehr umgetrieben hat. Und spätestens seit meiner Arbeit im Arbeitsfeld Inklusion habe ich mir schon die Frage gestellt, wer maßt sich zu, über lebenswertes oder unlebenswertes Leben zu entscheiden? Also für mich ist diese Gedenkarbeit jetzt nicht nur auf die Shoah eng zusammengefasst, auf die Verfolgung und Vernichtung jüdischer Menschen, sondern für mich geht diese Frage viel weiter, auch was all die Euthanasie-Debatten betrifft, die heute leider auch wieder aufkochen, wenn manche PolitikerInnen von Remigration und anderen Dingen sprechen.
Vielen Dank für diese persönlichen Worte. Nochmal zurück zur konkreten Arbeit der Arbeitsgemeinschaft. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Wir haben eben schon gehört, es gibt viel Zustimmung. Bei dem Thema, befürchte ich, gibt es aber auch möglicherweise negative Reaktionen?
Also es gibt regelmäßig schon immer noch mal Anfragen nach dem Motto, es reicht jetzt 180 Jahren, der Bedarf ist gedeckt, wir wollen es nicht mehr hören. Und ich nehme schon auch wahr, dass die Leute jetzt mit Blick auf die letzten Jahre gefühlt satt sind von dem Thema. Die Welt ist eh schon so komplex und anstrengend und herausfordernd für viele. Und da möchten sich einige in der Freizeit nicht auch noch mit so schweren Themen beschäftigen.
Der Gegenpol zu dem Interesse war das Desinteresse. Das zeigt sich auch daran, dass jedenfalls bei den kulturellen Veranstaltungen im Beiprogramm der Gedenkarbeit, wenn man da öfter war, erkennt man immer wieder die Gesichter, die dann immer wieder kommen. Also für mein Gefühl wenig neue. Und ein Problem ist eben gerade junge Leute auch damit zu befassen. Aber da können wir vielleicht bei der Anne-Frank-Ausstellung noch drauf schauen.
Die Andeutungen gerne ein bisschen ausführen.
Ja, die Anne-Frank-Ausstellung, die haben wir deshalb genommen, weil wir für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für junge Leute eine Identifikationsfigur finden wollten. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war der, dass sie unheimlich gut in unser Konzept gepasst hat, weil auf der einen Seite hat diese Ausstellung Geschichte der Familie Frank eingebettet in den historischen Zusammenhang. Auf der anderen Seite enthält sie auch Gespräche mit Jugendlichen. Das sind wirklich zwei Seiten, durch die man durchgeht und wo dann deutlich wird, wo nochmal Verbindungen der damaligen Unmenschlichkeit zu unserer heutigen Situation liegen. Was auch wichtig war, wir haben das auch deshalb gemacht, weil wir den Schulen etwas an die Hand geben wollten, womit sie dann in den Schulen arbeiten können. Und da waren wir erfolgreich. Also die Ausstellung hatte ca. 1500 Besucher. Das für Schweich ist das eine Riesenmenge. Und es waren überwiegend, würde ich sagen, Schulklassen. Nicht nur aus Schweich, sondern wir waren dann mit der Freundin der Anne Frank, der Jacqueline von Marsen, die dann hier auch als Zeitzeugin aufgetreten ist, auch im Ehrang. Wir waren in Hermeskeil und es war die Verbindung nach Luxemburg, weil wir dann Verbindung gefunden haben zu einem Nachkommen der Familie Frank. Und das haben wir dann weiterentwickelt. Ja.
Bei der ganzen Zusammenarbeit mit Schulen, mit Schulklassen, können Jugendliche da irgendwie auch eine aktive Rolle übernehmen?
Ja, das wird besonders an der Anne-Frank-Ausstellung deutlich, weil diese Ausstellung auch mit jugendlichen Peer-Guides arbeitet, die die Führung durch die Ausstellung machen. Das ist insofern eine Zusammenarbeit mit den Schulen, als wir die Leute ja aus den Schulen bekommen haben und auch Empfehlungen, welche Leute das denn machen konnten. Die wurden geschult. Das war für die Jugendlichen auch eine Möglichkeit, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sehen, dass sie sich aktiv an Bildung auch beteiligen können. Das war auch eine sehr nachhaltige Sache, weil es wurden dann einige dieser Peer Guides, auch Anne Frank Botschafter, das ist die nächste Stufe dann noch. Und es gab zur Anne Frank Ausstellung nachhaltig auch noch eine Fahrt nach Amsterdam auf den Spuren von Anne Frank, bei der dann auch der überwiegende Teil der Teilnehmer Jugendliche waren, die Peer Guides. Das war auch so ein Dankeschön für die. Also da haben wir zumindest an dem Punkt, glaube ich, bei Jugendlichen etwas in Bewegung gesetzt, was entwicklungsfähig ist. Es gab bereits bei der Dauerausstellung einen ganz wichtigen Punkt, das waren die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir gesucht haben. Es haben sich 40 Leute gemeldet, Zeitzeugen, die die nationalsozialistische Zeit als Kinder erlebt haben. Dann haben wir uns überlegt, wie halten wir das fest, was die Leute zu sagen haben, und haben dann auch, was auch ein Stück Inklusion ist, über die Schultypen hinaus Jugendliche gesucht, die dann zu den Leuten hingegangen sind und mit denen Gespräche geführt haben. Und die sind auch zugänglich noch auf DVD, ja.
Die AG macht weiter, unter anderem jetzt eben im Jubiläumsjahr, 15 Jahre. Was ist da alles geplant?
Wir sind gestartet mit einem Gedenkkonzert zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Da hat das Gernsheim-Duo Werke vergessener jüdischer Komponisten aufgeführt. Also quasi nochmal eine ganz andere Form von Gedenkarbeit, indem man deren Werke quasi heute nochmal zu Gehör bringt und damit auch diesen Graben, den die Shoah gerissen hat, versucht ein bisschen, ja, nicht zu ebnen, aber vielleicht nochmal eine Brücke in die Vergangenheit reinzuschlagen und ihnen den Raum zu geben, der ihnen auch zugehört. Es wird weitergehen mit einer großen Festveranstaltung am 3. April in der ehemaligen Synagoge in Schweich, wo es einen bildhaften Rückblick auf diese 15 Jahre der AG-Arbeit geben wird. Frau Katharina Barley haben wir als Schirmherrin gewinnen können, als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, was gerade in diesen Tagen, in denen Europa auf der Prüfprobe steht, für uns auch nochmal ein wichtiges Statement nach außen ist. Weiter wird es gehen mit verschiedenen Führungen, zum einen eine Art G-Denken mit H in der Mitte, das heißt einem wandernden Vortrag zu jüdischen Grabstätten an der Mosel. Es wird der alljährliche Besuch in der jüdischen Synagoge hier in Trier mit im Programm sein und eine Führung auf dem jüdischen Friedhof in der Weidegasse. Es gibt im September nochmal eine Buchvorstellung zum Thema jüdische Friedhöfe an der Mosel mit anschließender Besichtigung des jüdischen Friedhofs in Schweich. Und für den November haben wir einen Stolpersteinrundgang hier in Trier geplant. Und in Kooperation mit der AG Grenzenlos Gedenken aus Luxemburg oder der Deutsch-Luxemburgischen Arbeitsgemeinschaft wird es im Oktober die Gedenkveranstaltung zum 84. Jahrestag der Deportationen auf beiden Seiten der Grenze geben.
Ich hatte so ein bisschen Problem, wie heißt die AG? Im Internet habe ich sie gesehen als AG Gedenken. Dann gibt's den Begriff jüdisches Leben in und um Schweich. Und dann habe ich ganz aktuell den Namen, den Slogan gelesen, Gedenken gemeinsam gestalten.
Du hast damit quasi die Entwicklungsbandbreite der letzten 15 Jahre zusammengefasst. Wir machen daraus jetzt noch gemeinsam Gedenken gestalten. Im Grunde genommen bildet das die Entwicklung dieser AG ab. Zum einen denken wir, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengehören, wenn wir Gedenkarbeit denken. Also mit dem Blick zurück in die Geschichte verstehen wir, was war, um heute nochmal reflektiert handeln zu können und zu überlegen, wie möchten wir die Welt von morgen gemeinsam gestalten. Gestalten einfach, weil wir nicht nur ohnmächtig da stehen wollen und erstarren in all diesem Vorspann, was die Shoah gebracht hat, sondern in irgendeiner Form auch handlungsfähig bleiben wollen und müssen. Und gemeinsam, weil wir sagen, es geht mit vielen Kooperationspartnern in der Fläche deutlich besser. Und was für uns auch immer nochmal ein Schwerpunkt war und ist dieses interkulturelle, interreligiöse, aber auch dieses mehrgenerationenverhaftete Arbeiten und Denken.
Und all diese Informationen zum Jubiläumsprogramm, aber auch zum Arbeit der Arbeitsgemeinschaft insgesamt, dazu packen wir natürlich Links in die Shownotes dieser Folge. Für heute bleibt herzlichen Dank zu sagen an René Richtscheid vom Emil-Frank-Institut in Wittlich und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Trier, an Matthias Schmitz, ehemals Pastoralreferent im früheren Dekanat Schweich, und an Judith Schwickerath, Pastoralreferentin im jetzigen pastoralen Raum Schweich. Danke für die Zeit.
Vielen Dank auch.
Auch danke von unserer Seite, denke ich.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.